Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich begrüße Sie heute zur fünften Folge, zur sechsten Sendung. Fünfte. Ich möchte dem Wolfgang Back seinen Running Gag kaputt machen.
Sechste Sendung.
Wir haben die sechste Sendung, weil fünfte. Wir mit der nullten angefangen haben. Null. Und das ist die fünfte Folge. Rein von der Sache her logisch und klar.
Jetzt will er mir wieder alles kaputt machen. Ich wollte so schön einen Running Gag daraus machen. Aber wir haben diesmal, glaube ich, interessante Themen zusammengestellt. Es geht um Grid Computing. Da weiß wahrscheinlich jeder Bescheid, was das überhaupt ist.
Ich weiß Bescheid. Ich habe schon vor 2 Jahren darüber geschrieben.
Aha. Und wir werden es gleich erfahren. Und es geht eine Abkürzung mehr noch. RFID oder RFID oder RFID. Was man damit so alles machen kann. Es gibt ja auch viele Gegner von diesem System. Mittlerweile sind wir auch Gegner von diesem System?
Nein, ich bin nicht Gegner von Technik. Ich bin Gegner von der Anwendung, von speziellen Anwendungen von Techniken, die manchmal unverantwortlich zur Anwendung kommen.
RFID im Reisepass.
Dann haben wir etwas zu dem größten Auktionshaus im Internet. Eine Studie, wie man sich benehmen sollte, wenn man gut verkaufen will.
Ja, das ging eigentlich ganz einfach. Gute Idee, die man da hatte. Und es sind konkrete Zahlen dabei herausgekommen. Und dann werde ich nachher noch ein bisschen was erzählen, was ich vorhabe in Zukunft, dass ich auch Reportagen machen will, die wir dann hier einspielen können. Vielleicht machst du auch welche.
Du meinst CC2 vor Ort.
CC2 so. Live vor Ort, ja.
Live
und,
vor Ort.
Ich erzähle da so ein bisschen, wie man das heutzutage macht. Und und dann haben wir eigentlich noch was vor uns.
Und zwar Ausblick auf die
nächste Sendung. Die Mannschaft geht nach Berlin und geht auf die Funkausstellung. Und wir werden dort sehen, was es Neues gibt. Das meiste wissen wir ja schon, was es Neues gibt. Es sieht also so aus, dass der Schwerpunkt wird HTTV sein.
Von
mir? Ja, das war letztes Jahr schon. Das Tollste übrigens von der Funkausstellung war mal bei mir gewesen, als ich diesen Laserprojektor gesehen habe von Schneider.
Mhm.
Und als man uns den Raum zeigte, da war ein Anschlusswert von 160 kW, hat diese Laser getrieben und es war ein schreckliches kleines Bild vorne zu sehen, was mit dem Laser erzeugt wurde.
Man hat uns versucht weiszumachen, dass das bald bei uns in jedem Wohnzimmer stehen würde.
Ja.
Wo ist es?
Vielleicht gibt's ja dieses Jahr wieder was Neues in dieser Richtung. Ja, wie gesagt, die Funkausstellung wird dann als unsere nächste Sendung sein, aber jetzt geht es zum Grid Computing. Professor Ulrich Drottenberg, Sie sind vom Fraunhofer Institut in St. Augustin, vom SCAI für wirtschaftliches Recht.
Fraunhofer Institut
wissenschaftliches
für Algorithmen Recht. Und
wissenschaftliches Recht.
Das ist auch schwer, sowas muss man schon sagen.
Aber jetzt dieses Grid Computing, dieses Netzcomputing, wie müssen wir uns das vorstellen? Was kommt da auf uns zu?
Ja, man kann das in verschiedener Weise erklären. Ich denke, die einfachste Erklärung ist die, dass man das Grid Computing als eine Erweiterung des Web sieht, so wie man heute über das Web Dokumente und Informationen sich beschaffen kann. So ist die Idee des Grid Computing, dass man darüber hinaus eben beliebige informationstechnische Services aus dem Netz ziehen kann. Also große Aufgaben rechnen kann, Rechenressourcen verteilen kann, Daten verteilen kann, Libraries, das Ganze auch mit Sensoren verbinden. Also dass das Netz benutzt, um in sehr viel transparenterer Weise Dienstleistungen, IT-Leistungen über das Netz zu beziehen und zu verteilen.
Darf ich da mal so ein dummes Beispiel bringen? Aber ich glaube, so ein bisschen zeigt es ja doch, wo es da hingehen soll. Nehmen wir mal an, man hat ein Handy und auf diesem Handy möchte ich jetzt Riesensachen rechnen. Müsste ich einen Riesenprozessor haben, müsste ich eine Riesenbatterie dabei haben, denn je mehr Rechenleistung vom Prozessor verlangt wird, umso wärmer wird es, umso mehr Strom wird gebraucht, wäre nichts für den kleinen Akku im Handy. Also formuliert mein Handy nur die Aufgabe und stellt diese Aufgabe ins Netz und im Netz wird sie verteilt und wird im Netz gelöst und ich bekomme in mein kleines, dummes Handy nur die Lösung zurück. Ist das etwas, was wir so ungefähr beschreibt?
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, denke ich mal. Also da kommt die Idee der Verteilung ins Spiel. Es kommt die Idee der Transparenz ins Spiel. Ich brauche ja als Handybesitzer gar nicht zu wissen, wo gerechnet wird. Es muss nur hinterher abgerechnet werden. Es sollten Broker da sein, die dafür sorgen, dass diese Leistung, die ich dort brauche, auch sehr kostengünstig zur Verfügung gestellt wird. Und es natürlich muss auch das Grid, in dem Fall also die Middleware, das verstehen, was ich will. Es muss also die Aufgabe übersetzt werden in einer Weise, die dann tatsächlich auch eine Lösung erlaubt. Das ist, denke ich, bis heute das eines der großen Probleme. Das ist das semantische Problem, dass ich die Aufgabe in einer Weise formulieren möchte, die mir adäquat ist und das Netz die Aufgabe so versteht, wie es ihm adäquat ist. Das ist das semantische Problem, das wir natürlich heute auch im Web diskutieren. Und das, denke ich, ist die Hauptforschungsaufgabe, die mit dem Grid Computing verbunden ist, neben anderen Fragen, die für die Industrie natürlich außerordentlich wichtig sind, wie Sicherheit. Also wenn man über Grenzen von Firmen hinweggeht und gegenseitig sich auch in die Daten reingucken lässt, dann möchte man natürlich sicherstellen, dass die Sicherheit gewahrt ist, dass Datenzugriffsrechte gewahrt sind. Und das ist das Hauptproblem, denke ich, bei der Anwendung des Grid Computing im kommerziellen Bereich, also was Firmen angeht. Aber das wird kommen und es bietet natürlich außerordentliche Chancen.
Wie weit kann ich das Grid heute schon nutzen?
Ich kann das Grid heute schon nutzen, indem, wenn ich eine konkrete Aufgabe habe oder eine konkrete Vorstellung der Kooperation zum Beispiel, dann kann ich das natürlich organisieren auf dem Netz. Die Idee des Grid Computing ist natürlich, dass man das in standardisierter Form machen kann, dass man also wie im Web bestimmte Grid-Services hat, die die Formulierung der Aufgabe in sehr transparenter und eleganter Weise erlauben und man eine Middleware-Schicht hat, die diese ganzen organisatorischen und Accounting-Aufgaben standardisiert erledigt. Also heute geht das im Konkreten natürlich im Prinzip schon, aber in einer eleganten, für den Nutzer vereinheitlichten und sehr einfachen Form, das ist das Ziel des Grid Computing.
Wer braucht denn Grid Computing? Wer hat denn solche große Datenmengen zu berechnen?
Ja, es sind eigentlich zwei
Communities. Der typische Wetter.
Ja, es sind eigentlich zwei Communities, die da angesprochen sind. Das eine, und das sind auch die Wurzeln, aus denen das Grid Computing herkommt. Das eine ist das High Performance Computing. Also da, wo heute die großen Rechenleistungen erforderlich sind, da ist so die Vorstellung, man möchte dem Nutzer erlauben, dass er eine Aufgabe ins Netz stellt und dann sich gar nicht drum zu kümmern braucht, wo die Aufgabe gerechnet wird. Also die großen Zentren organisieren das dann selbst über die Middleware. Das ist die mehr an das High-Performance-Computing-orientierte Zielsetzung. Das andere ist mehr das kooperative Element, dass man die Kooperation von Wissenschaftlern auf der einen Seite, aber natürlich auch von Industrieunternehmen auf der anderen Seite über das Grid organisiert bekommen kann. Also zum Beispiel Entwurfsprozesse, die firmenübergreifend sind, wo also Partner und Zulieferer mit beteiligt werden, die über das Grid zu organisieren, ist ein Ziel. Also Entwurfsenvironments zu haben, die nicht auf eine Firma begrenzt sind, sondern Firmengruppen und weit auseinanderliegende Teams zusammenführen.
Das wird ja irgendwie, wenn ich das wirtschaftlich nutze, wird es ja auch Geld kosten. Viel Rechenleistung kostet ja Geld. Wird es dann so einen kleinen Abklatsch auch bei den privaten Leuten geben, dass die vielleicht über das Internet auch solche kostenlose Dienste nutzen, dass ich meinen Rechner, wenn ich nicht da bin, einfach zur Verfügung stelle, damit der für jemand anders was rechnet?
Ja, das ist sicher auch noch eine Option, die weitergeht, dass man also einfach Rechenleistung, die irgendwo im Netz verfügbar ist, nutzt, also Rechner, die zurzeit oder nachts nicht eingesetzt werden, dass man die für solche Zwecke nutzt. Das ist, denke ich, eine weitergehende Vision. Aber ganz konkret, denke ich, auch für den Mittelstand ist das sicher interessant, dass man Rechenleistung und andere IT-Leistungen aus dem Netz ziehen kann, ohne selbst diese Beschaffung vornehmen zu müssen, ohne die Software warten zu müssen. Also an der Stelle, glaube ich, besteht eine große Chance auch insbesondere für mittelständische Unternehmen.
Wird das Netz so etwas für mich sein? Heute ist es ja für mich eine Bibliothek, ein Wissensspeicher, der nicht bei mir im Hause ist, sondern weltweit verteilt ist, anonym verteilt ist zum Teil auch. Wird das Netz so etwas für mich sein wie ein virtueller Computer?
Ja. So kann man das sehen. Man kann dann insgesamt die weltweit vernetzten Rechner als einen großen Computer sehen und die Verteilung der Aufgaben wird dann von der Middleware-Schicht erledigt, auch mit dem Accounting und mit der Bezahlung und das Ganze sollte auch optimiert werden. Es gibt natürlich eine Reihe von Anforderungen, die erfüllt werden müssen, damit sich das durchsetzt. Also so Quality of Service, man muss sicherstellen, dass man eben in einer bestimmten Zeit die Leistung auch bekommt. Man braucht die Sicherheit. Man muss die Transparenz sicherstellen und das Ganze sollte eben lokal nicht irgendwie festgelegt sein, sondern man kriegt die Leistung irgendwo her.
Ja, also ich warte darauf, dass mein Handy alles aus dem Netz bezieht, brauche ich mir keinen neuen Rechner zu kaufen, kann dann alles mit meinem Handy machen, selbst die Wettervorhersagen und dir sagen, es hat keinen Zweck, dass du ohne Jacke rausgehst. Würde ich das freuen?
Ja, also da brauche ich nur die Hand zur Tür rauszustecken und brauche keinen weltweiten Computer. Das reicht mir dann eigentlich auch schon.
Ja, vielen Dank.
Ja, gern, danke.
Da stehen uns schöne Computerzeiten bevor, Herr Professor Trottenberg. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Wir gehen jetzt weiter mit einem genauso schönen Thema. Es geht um RFID, um RFID, also Radio Frequency Identification Devices. Wolfgang, du hast dich da ein bisschen mit beschäftigt und bist zu sensationellen Ergebnissen gekommen.
Schrecklichen Ergebnissen. Also erstmal ganz kurz gesagt, das sind ganz, ganz kleine Prozessoren, kann man sagen. Die haben eine Antenne. Das, was heute verwendet wird, es gibt verschiedene Arten, passive, aktive, semiaktive. Diese passiven, die haben eine Antenne und die bekommen von außen Energie zugeführt. Das heißt, die haben keine Batterie. Die erwachen also von außen zum Leben, indem sie irgendetwas bekommen. Und ihre Informationen, die sie verarbeiten und aufnehmen und weitergeben, die senden sie nicht aus, sondern sie nehmen einfach aus dem Feld um sich herum mehr oder weniger Energie auf und der Sender merkt, dass mehr oder weniger Energie ihm entzogen wird. So sind sie im Grunde gar nicht ortbar. Schlimm ist, diese Sachen sollen in unsere Personalausweise und Reisepässe kommen. Sie sind schon drin in den neuen Reisepässen. Es wird dazu, außer unserem Lichtbild und ein paar Daten, noch einen Fingerabdruck geben nächstes Jahr. Der wird auch mit darauf gespeichert. So bis dahin eigentlich kein Problem, denn die Sachen sind ja eigentlich bekannt. In meinem Ausweis ist ein Bild drin, das ist klar. Und wenn das jetzt elektronisch da ist und verglichen wird, könnte man annehmen, dass es nun sicherer wird. Aber eigentlich ist es ein Placebo, denn diese Chips sind geknackt. Man kann sie auslesen. Nicht nur so, wie uns das weiß gemacht wird, dass man den Ausweis oder den Reisepass in der Hand haben muss, in ein Lesegerät stecken muss und dann muss optisch diese OCR-Zeile, diese maschinenlesbare Zeile, eingelesen werden. Daraus wird ein Schlüssel generiert. Damit kann ich auf den Chip zugreifen. So ist die offizielle Verlautbarung. Aber da hat ein Sicherheitsexperte, Lukas Grunewald, der hat diese Chips geknackt, der hat gezeigt und bewiesen, dass er ohne den Ausweis in der Hand zu haben, auf diese Daten zugreifen kann. Und das ist das Schlimme daran.
Das ist wirklich schlimm.
So, das heißt also, man kann aus einer geringen Entfernung, je nachdem wie empfindlich und gut diese Geräte sind, kann man einfach mal gucken, wer ist das, wie heißt der, wie alt ist der, sein Passbild, sein Fingerabdruck, all das kann man aus der Entfernung ablesen, ohne dass es jemand merkt. Jetzt frage ich mich, wo ist denn da der Sicherheitsgewinn?
Das darf doch nicht wahr sein.
Ja, es ist aber wahr, es ist also offiziell dargestellt worden und noch schlimmer, man kann diese Chips klonen. Das heißt, man kann von diesen Chips, die in diesen neuen Personalausweisen und Reisepässen drin sind, kann man Kopien erstellen. So, wenn man bisher Ausweise fälschen konnte, indem man ein anderes Bild reingeklebt hat, und man kann jetzt diese Chips klonen, dann macht man da so einen Chip rein. Wo ist da die Sicherheit? Ein Riesenaufwand. Zahlen muss es der Bürger, nicht nur über Steuern, sondern auch dieser Reisepass kostet natürlich eine Ecke mehr, genau wie ein Ausweis. Und wir haben keinen Gewinn, sondern wir haben eigentlich Verluste. Was so ganz besonders schlimm ist an diesen Sachen, wenn die so ausgelesen werden können, da wird es sicherlich in Staaten, die nun mit der Demokratie nicht so sehr viel zu tun haben, so sein, dass man Datenbanken aufbaut. Bisher haben die einen Ausweis in die Hand bekommen und konnten den kopieren oder irgendwo hinfaxen. Jetzt bekommen die aber ein digitales Bild. Jetzt bekommen die einen digitalen Fingerabdruck. Später auch noch ein Bild von der Iris und ähnliche Beschreibungen. So, da hört eigentlich der Spaß auf, denn meine informationelle Selbstbestimmung, wo meine Daten hingehen, wo mein Aussehen, meine Größe, mein Gewicht hingeht, da ist irgendwo jetzt Schluss. Jetzt muss doch irgendetwas geschehen. Nur ich weiß nicht, was geschieht. Der Staat bewegt sich nicht.
Das ist gar nicht meine Art, dass ich so lange ruhig bin. Aber
das wundert
mich
auch.
Ich bin richtig erschrocken. Das darf da wohl wirklich nicht wahr sein. Was passiert denn da? Was sagt denn da die Bundesregierung dazu, zu diesem Ausweis? Sowas kann man doch nicht anfertigen. Sowas kann man doch nicht ausgeben.
Es wird nichts dazu gesagt. Das ist das Schlimme, was wir seit Jahren immer und immer wieder beobachtet haben, dass jedes Mal, wenn ein Gefahrenpotenzial von außen möglicherweise auch auf die Bundesrepublik wirken kann, dann wird aktiv gehandelt. Wahrscheinlich heißt es, wir haben dann alles getan, mehr konnten wir nicht tun, ohne darüber nachzudenken, ohne die Folgen zu überlegen. Genauso war es ja, wenn Amerika verlangt, dass die Flugdaten der Passagiere mit allen drum und dran, mit Kreditkartennummer und was weiß ich nicht alles und Alter und so weiter, dass das übertragen wird nach Amerika, ist eine vollkommene Katastrophe. Warum eigentlich? Jetzt gibt es natürlich Grenzen. Jetzt sagt Europa, nee, Kinders, also ganz so geht es nicht. Aber dieser Aktionismus, dieser blinde, dumme Aktionismus, deutet für mich darauf hin, dass wir zu wenig Fachleute, technische Fachleute in der Regierung haben, die ein waches Auge haben.
Noch zu Computerclub-Zeiten, Computerclub 1-Zeiten, auf der CeBIT 2003 oder 2002 war das, wollten wir dieses Thema mit diesem Reisepass machen. Jetzt wird mir so einiges klar. Da hatten wir das technisch gesehen, wie das funktioniert auf der CeBIT und dachten, den laden wir ins Studio ein und dann ging es los. Der wusste nicht, ob er es darf, er muss da fragen, das und das und dann hat er dann abgesagt. Dann sind wir zu einem anderen Stand gegangen, wo auch dieser Reisepass war. Da wurde uns gleich abgesagt. Man hatte keinen Mut, irgendwo was zu sagen. Man hatte Angst vor dem Innenministerium.
Also ich habe versucht, eine Dreherlaubnis zu bekommen auf dem Flughafen Frankfurt. Und das ist vom BMI abgesagt worden. Die haben gesagt, nein, geht nicht. Die Polizei hat mich angerufen, Grenzschutz hat mich angerufen. Die haben fürchterliche Angst davor, weil es gibt sicherlich Leute, die wissen, was sie da für Mist gebaut haben. Dieser ganze Inhalt dieses Chips ist übrigens mittlerweile offengelegt. Man kann ihn aus dem Internet holen. Dass der nur mit 35 Bit verschlüsselt ist, das Geburtsdatum und ein paar andere Daten, die ich jetzt nicht nennen will, dazu dienen, einen Zugriffsschlüssel zu generieren. All diese Sachen sind öffentlich. Ich weiß nur nicht, was passiert jetzt.
Ja, das weiß ich auch nicht. Also können wir denn was tun? Können wir da
reden. Noch eine Sache. Also ich will und darf niemanden dazu auffordern, irgendetwas kaputt zu machen. Aber ich habe viel experimentiert mit der RFID-Chips und ich habe auch mal einen in den Mikrowellenherd gelegt. Der war kaputt, weil er nimmt Energie aus der Umwelt. Und wenn man den auf der kleinsten Stufe verwendet. Und ich denke mir, wenn das mit einem Reisepass aus Versehen passiert, weil er nass geworden ist und will ihn trocknen und ich habe das Wissen nicht und habe da mal nachgefragt und da sagt man mir ganz offiziell, wenn der Chip in deinem Pass kaputt ist, bleibt der Pass weiterhin gültig. eBay ist ein Auktionshaus, was über die Maßen gewachsen ist in den letzten Jahren. Und eine Sache bei eBay, die ist etwas außergewöhnlich, eigentlich neu eingeführt worden von eBay, eine Bewertung. Wenn ich etwas gekauft oder verkauft habe, kann ich von meinem Geschäftspartner dafür eine Bewertung erhalten. Diese Bewertung kann gut sein oder kann schlecht sein oder neutral sein. Und die ist dann für alle offen zu lesen, wenn ich es nicht untersage. Das kann man also auch abschalten. Nur das wirkt dann schon suspekt. Herr Professor Christian Grund, Sie sind von der RWTH in Aachen und haben mit einem Kollegen aus Bonn zusammen eine Studie erstellt, wie diese Bewertungen wirken auf denjenigen, auf den potenziellen Käufer, ob der nun dann besser oder schlechter oder lieber oder nicht so gut bei mir kaufen möchte. Ist das so richtig?
Das ist richtig, ja. Wir haben Auktionen von DVDs untersucht, haben die Verkaufspreise ausgewertet von ausgewählten Filmen und da kam dann dabei heraus tatsächlich, dass schlechte Bewertungen von Verkäufern sich negativ auf den Verkaufspreis ausgewirkt haben.
Das heißt also, wenn ich mich daneben benehme oder Ware anbiete, die nicht der Beschreibung entspricht und mein Geschäftspartner findet das nicht in Ordnung und schreibt in seiner Bewertung, naja, die Ware war also nicht so gut, das war schlechter, dann kann ich damit rechnen, dass auch, wenn ich das nächste Mal etwas verkaufe, ich weniger Gebote und damit wahrscheinlich auch einen geringeren Erlös erziele.
Ja, so ist es.
Wie viele haben Sie denn überprüft? Wie viele Bieter bzw. wie viele Verkäufer haben Sie versucht, im Internet zu starten bei eBay?
In unseren Untersuchungen gingen über 300 Auktionen ein von unterschiedlichen Bietern. Es war so, dass wir eben die gleichen Produkte untersucht haben. Also 6 ausgewählte Filme, zum Beispiel Star Wars, Krieg der Welten. Und konnten dann eben sehen, inwiefern Verkäufer, die diese Filme angeboten haben, die bessere Beurteilungen im Vorfeld bekommen haben als andere, inwiefern die eben höhere Verkaufserlöse erzielt haben.
Und wie weit lagen die Preise da auseinander?
Das war so, dass im Prinzip, wenn der Anteil negativer Beurteilungen um 1 Prozentpunkt steigt, dass dann der Verkaufspreis um 4% zurückgeht.
Und es ist ja so, dass die ja auch schlechte Bewertungen ja fürcht, weil das doch tatsächlich was ausmacht dabei. Und es ist auch so, wenn ich eine schlechte Bewertung abgebe, kriege ich meistens auch eine schlechte Bewertung.
Wir haben jetzt nur die Bewertungen der Verkäufer untersucht.
Wenn wir jetzt von diesen Bewertungen allein ausgehen und den Preis, haben Sie denn auch irgendwelche Abhängigkeiten festgestellt, zu welchem Zeitpunkt man nun die höchsten Preise erzielen kann, ob das morgens, mittags, abends oder am Wochenende ist?
Grundsätzlich geht ja die Vermutung um, dass abends die Verkäufer die höchsten Preise erzielen können. Das ist in unserer Untersuchung aber ganz und gar nicht rausgekommen. Wir haben gefunden, dass am Abend sogar die Verkaufspreise geringer sind als an anderen Uhrzeiten.
Und das Wochenende oder so?
Das Wochenende hat keine Auswirkung auf den Verkaufspreis.
Gibt es eine Erklärung dafür, warum abends die Verkaufspreise geringer sind?
Die Verkäufer, die gucken sich anscheinend an, dass die Nachfrage potenziell abends größer ist und erhoffen sich daraus einen höheren Verkaufspreis. In unserer Untersuchung war es allerdings so, dass die Hälfte aller Auktionen tatsächlich zwischen 19 und 22 Uhr geendet sind. Das heißt also, das Angebot an diesen DVDs war sehr hoch abends. Also hat diese potenziell höhere Nachfrage es auf ein sehr viel höheres Angebot getroffen und das hat die Preise dann anscheinend gesenkt.
Was hat Sie denn bewegt, eine solche Untersuchung zu machen? War es das, dass man erstmals so eine öffentliche Quelle hat, wo man forschen kann?
Das kann man so sagen. Es ist in Wirtschaftswissenschaften so, dass sehr häufig die Vermutung ist, dass Reputation auf Märkten eine große Rolle spielt. Nur kann man halt Reputation auf vielen Märkten sehr schlecht messen von Käufern, von Verkäufern. Und eBay bietet eben diese Möglichkeit, ein Reputationsmaß, eben diese positiven oder negativen Bewertungen direkt auszuwerten.
Wie muss ich mich benehmen, damit ich keine schlechten Bewertungen bekomme?
Ehrlich.
Bei eBay werden sehr selten schlechte Bewertungen abgegeben. Insofern, wenn man vernünftig dort sich verhält, die Ware schickt und die Ware vernünftig beschrieben hat und der Käufer auch entsprechend im normalen Zeitraum bezahlt, dann werden üblicherweise positive Bewertungen gegeben. In unserer Studie war es so, dass durchschnittlich die Verkäufer der Anteil negativer Bewertungen bei 0,5% lag.
Ja, vielen Dank. Ich habe bisher erst eine schlechte Bewertung abgegeben, habe dann auch sofort eine schlechte bekommen. Und ansonsten habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.
Ja.
Vielen Dank.
Ich ebenso. Danke sehr.
Das Thema E-Mails ist ein ganz großes Thema. Ich habe mal eine Zahl gehört, die ist aber schon ein paar Jahre eigentlich schon her. Da war es 2,5 Milliarden E-Mails täglich in Europa, die hin und her geschickt werden. Müssten wir wahrscheinlich jetzt schon bei 4 oder 5 Milliarden sein. Und die E-Mails haben viele Faxe ersetzt, sie haben viele Telefonate ersetzt. Nur wenn ich jetzt eine E-Mail von dir kriege und da steht Wolfgang Rudolf drauf, muss die von Wolfgang Rudolf sein? Kann ich der trauen, dass du mir geschrieben hast?
Also nach dem Anscheinsbeweis erstmal ja. Denn warum sollte dir irgendjemand mit meinem Namen eine E-Mail schicken? Aber sicher kannst du da gar nicht sein. Denn eine E-Mail ist ungefähr so, als hättest du mit einem Bleistift auf eine Postkarte in Druckbuchstaben etwas geschrieben, ohne es zu unterschreiben, und weggeschickt. Jeder kann der Absender sein. Die Information darauf, die kann unterwegs ausradiert und geändert worden sein. Eine E-Mail ist absolut unsicher. Es ist ein reiner ASCII-Text und auch der Weg, den diese E-Mail genommen hat, ist nicht mehr nachvollziehbar, denn die Provider und diejenigen, die an dem Transport dieser Mails beteiligt sind, sind verpflichtet per Gesetz, sofort, nachdem sie diese Sachen weitergeleitet haben, alle Daten zu löschen, sodass man nicht mehr hinterher sagen kann, Mensch, die kam von da und da und da war sie dort und dort hat sie jemand abgefangen und ausgetauscht. Geht nicht. Also, eine E-Mail, dem Anschein nach erstmal muss man sagen, sie ist richtig, aber ob sie das nun wirklich ist, das kann man gar nicht feststellen.
Faxe hatten mal den Charakter einer gültigen Botschaft. Auch die konnte man fälschen. Da konnte man den Absender, den Kopf konnte man fälschen. Geld galten aber auch als sicher.
Ja, aber zum Beispiel bei Gericht nicht. Faxe wurden nur von Rechtsanwälten anerkannt bei Gericht. Du musstest immer noch deinen Brief schicken. Denn auf dem Brief hattest du eine Unterschrift. Und diese Unterschrift, die galt eigentlich als Beweis dafür, dass es von dir kam. Das konnte man später nachvollziehen. Diese biometrischen Merkmal, das war wirklich beweisfest. Jetzt hat man ja auch solche Sachen im E-Mail-Verkehr. Man kann ja E-Mails mit einer Unterschrift, mit einer Signatur versehen. Nur E-Mails, die mit einer solchen Signatur versehen sind, die können als Beweis gelten. Da geht man mit hoher Sicherheit davon aus, dass die auch tatsächlich von dem Absender kommen und dass auch der Inhalt unverändert übertragen worden ist. Hier müsste man das Gegenteil beweisen, um ein Gericht davon zu überzeugen, dass diese E-Mail gefälscht ist.
Warum wird das eigentlich so wenig gemacht? Es ist da eigentlich relativ einfach.
Es ist relativ einfach, aber das andere ist noch viel einfacher. Einfach auf die Tastatur hauen und fertig. Es fehlt hier eigentlich noch das Sicherheitsbewusstsein. Es fehlt hier eigentlich das Bewusstsein, was geschieht eigentlich damit. Denn ich sehe das ja nur auf meinem Bildschirm und dann ist es weg. Und durch wie viele Millionen Datenpfade das geht, das begreift eigentlich heute kaum jemand. Denn ein Brief, den gibt man in den Briefkasten und der wird dann sortiert und ausgetragen und kommt zum Empfänger. Dass das hier ganz anders ist, dass hier unglaublich viele einzelne Positionen, Stellen, Stationen beteiligt sind, wo man diese Sachen umleiten kann, die auch zum Teil umgeleitet werden, das sieht man ja als Benutzer überhaupt nicht. Und da fehlt es eigentlich am Sicherheitsbewusstsein.
Vielleicht merkt man es irgendwann, wenn man es auch nicht sieht.
Vielleicht merkt man es, aber es ist eine wichtige Arbeit, darauf hinzuweisen, dass man sehr dumm handelt, wenn man wichtige Informationen einmal ungesichert über das Netz schickt, dass sie also jeder mitlesen kann und es ist relativ einfach, dass man wichtige Informationen ohne Signatur über das Netz schickt und dann dort einfach davon ausgeht, ja, jetzt habe ich es ja weggeschickt und jetzt wird es auch ankommen und was ich empfangen habe, ist richtig, sondern nur signierte E-Mails sind richtig und sind wichtig und das ist auch das, was unsere Gerichte heute sagen, obwohl der Gesetzgeber möchte, dass wir mehr E-Mail-Verkehr haben, weil es eben die Wirtschaft fördert und schnelle Kommunikation ermöglicht.
Hast du dann eine Signatur?
Ich habe
bei jeder E-Mail?
Nein, nicht bei jeder E-Mail.
Wenn ich dir eine E-Mail schicke, habe ich auch keine. Wenn ich sage, was machen wir für Themen oder so irgendwas, ist mir...
Ist das wichtig?
Ne, das ist sogar gut, wenn die Leute das wissen, wenn
ja.
sie das abfangen. So, ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angekommen, haben noch ein bisschen Zeit, um mal wieder in unsere, wie sagst du, die CC2-Box,
genau,
diesen Anrufbeantworter reinzuhören. Was haben die Zuhörer, Zuschauer
bei uns
draufgesprochen?
Ja, hier ist Andreas Kraderfehl. Also ich wollte euch einfach nur mal sagen, es ist so klasse, dass ihr wieder zurück seid. Endlich sind die Zeiten vorbei, wo es nur eine Sendung gibt, die man ja überhaupt sich anschauen kann und in der im Grunde nur jede Woche immer wieder MP3-Player oder irgendwelche Kameras getestet werden. Das ist so klasse. Ich würde auch die Tatsache, dass ihr das mit MP3 macht, gar nicht mal so als schlecht empfinden. Ihr habt damit noch größere Erreichbarkeit. Macht einfach weiter so. Ich freue mich schon auf den nächsten Montag, wenn es die nächste Sendung gibt. Ja, tschüss.
Ja, und jetzt müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was erzählen von der nächsten Sendung auch. Und zwar die nächste Sendung wird die erste Sendung sein, die wir vor Ort machen. Die werden wir in Berlin machen, ja. Auf der Funkausstellung. Da waren wir ja früher immer da gewesen. In diesem Jahr soll es laut Pressesprecherin das HTTV sein. Schon wieder, muss man sagen.
Schon wieder, ja genau. Dem fällt auch nichts Neues an. Ja.
Und dann... werden Sie es hören, was es Neues auf der IFA gibt?
Ja gut, aber den Zuschauern und Zuhörern, jetzt sage ich auch schon Zuschauer, da hast du mich angesteckt, den Zuhörern muss man ganz klar sagen, wir werden natürlich auch da Themen ausgraben, die weit über HTTV hinausgehen, viele interessante Dinge, die wir dann vorstellen werden. Und das ist eine Geschichte, die, ich denke mal, alte Tradition bei uns hat, dass wir nicht das bringen und erklären, was alle anderen zeigen, sondern dass wir unsere eigenen Ideen haben.
So, ich will dir was zeigen. Ich habe mir was gekauft hier. Das ist ein ganz kleines Gerät. Da ist eine Speicherkarte drin von 1 GB und das ist ein Aufnahmegerät. Ganz klein und winzig und ganz leicht.
Naja, also ganz klein und winzig, so wie früher ein Diktiergerät in der Größe.
Okay. Ja. Und damit kann man hörfunktaugliche Aufnahmen machen, ist eine gute Qualität. Und zwar mit den eingebauten Mikrofonen. Das Ding heißt Edirol, falls es einen interessiert. Und damit werde ich über die Funkausstellung gehen. Wenn ich den einen oder anderen treffe, werde ich ihm das Ding vor den Mund halten und er muss uns was erzählen. Und
hoffentlich erzählt er, so
ja. und er muss uns was erzählen und sicherlich etwas Interessantes. Haben wir noch Zeit für eine Stimme?
Ja, Michael Zimmern, schönen guten Tag, hallo. Super, dass er wieder den Computerclub macht. Gibt es irgendeine Form der Paderborner Nacht wieder? Das war es eigentlich für mich. Danke, tschüss.
Da haben wir noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Bist du noch in der Lage, eine Nacht zu überstehen?
Ich denke schon, dass ich eine Nacht überstehen würde, aber es ist natürlich mordsviel Arbeit und es kostet ein immenses Geld, muss man mal sagen.
Hat gekostet. Vielleicht, wenn man es ein bisschen einfacher macht, ist es ein bisschen billiger.
Eine Hörfunknacht, Matze.
Nee, wir hatten ja damals 26 Kameras vom WDR mitgenommen. Das war schon eine große Nummer. Das war eine der größten Veranstaltungen, die er da gefahren hat. Mhm. Mit 3 Ü-Wagen, das kann man natürlich kleiner machen, wenn man das nur im Hörfunk macht.
Ja.
So, jetzt sind wir am Ende der Sendung angekommen. Was bleibt? Ein Beat überbehalten und dann muss das Ding mit dem D.
Mit dem Daumen meinst du?
Ja,
das
oben.
Wieder hoch.
Und wir sagen Tschüss bis zur IFA, bis zur Funkausstellung in Berlin.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.